Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen beim Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank. Ich sag's heute mal so rum. Und ich hätte beinahe gesagt, wir haben einen Gast heute. Ja. Matze Hielscher ist da.
Hallo. Hallo Matze. Heute darf ich Vertretung sein. Ich habe mich total gefreut, dass ich Vertretung sein darf.
Herzlich willkommen zurück.
Hallo. Ja, richtig. Ich habe so richtig den ganzen Morgen schon dran gedacht und dachte, erstens habe ich mich gefragt, können wir es noch? Das ist die große Frage. Ja, können wir es noch? Können wir es noch? Und ich finde es ja auch schön, so Vertretungssachen zu machen. Ich könnte mir vorstellen, öfters Vertretungssachen zu machen. Ich mag so Vertretungssachen. Ich glaube, auch früher in der Schule, Vertretungslehrer, das waren immer Leute, die man gern gesehen hat.
Ja, weißt du warum? Weil man nicht die volle Verantwortung hat wahrscheinlich, ne? Man springt einfach nur mal rein in so ein gemachtes Nest,
ja,
pflückt das reife Obst und dann geht man wieder.
Ja.
Genießt und geht wieder.
Genießt und geht. Und das ist mein, guck mal, das ist auch herrlich. Ich hoffe, du hast dich auch gefreut, Katja. Jetzt sag doch, dass du dich auch gefreut hast.
Ich habe mich sehr gefreut. Siehste. Ich habe mich sehr gefreut. Naja, ich sag mal so, das ist natürlich, bei mir ist es immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich, wenn ich sage, ich freue mich, dass du da bist, dann freue ich mich, dass Bob nicht da ist. So.
Also, ach so.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns mal so wiedersehen, ja, in stimmt, dieser Form. Bin sehr gespannt, ob wir es noch können. Und bin, natürlich freue ich mich für Bob, der ist im Urlaub und der soll das auch genießen. Und ehrlich gesagt haben wir es ja auch schon ein bisschen angeteasert mal. Und insofern, ja, es fühlt sich gut an, so wie früher.
Ja, so wie früher.
Und trotzdem anders.
Ich bin auf jeden Fall erholt. Und du? Bist du durch mit dem Sommer?
Also ich bin erholt, aber ich war gar nicht erholt, habe ich jetzt so das Gefühl. Der Sommer in Berlin ist ja immer wunderbar, weil gefühlt oder vielleicht auch tatsächlich alles ein bisschen leerer ist. Und ja, ich habe so das Gefühl, es ist eine andere Energie da, ist so ein Flirren da und nicht so diese Hektik und dieses Volle und Enge und Hupen und viele Autos und so, auch wenn es dann viele Baustellen hier und da gibt, so Sommerbaustellen. Aber ich fand es oder finde das ganz wunderbar. Und ja, jetzt geht's schon wieder so ein bisschen Richtung Abschied, Herbst und so. Es liegen schon ein paar Blätter auf dem Boden. Aber das Wetter ist ja noch ganz gut. Schauen wir mal, wie es wird.
Ist für dich der Sommer so eine Zäsur auch? Es gibt ja diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo man so runterkommt und sich was vornimmt, mhm, und so weiter. Und ich kenne das natürlich jetzt durch ein schulpflichtiges Kind, diese wahnsinnige Aufregung am ersten Schultag, die dann vor ein paar Wochen war. Ne? Also diesen, wie so ein neuer Mensch, so der jetzt in die Schule geht und guckt, wie sehen die anderen aus. Man ist ein bisschen größer, man hat ein bisschen andere Klamotten an. Und das ist irgendwie, ich finde das irgendwie vergleichbar mit Weihnachten und Neujahr, irgendwie dieser neue, mhm, wenn man dann das erste Mal im Januar ins Büro geht oder ins Studio oder wie auch immer, mhm, Praxis, es fühlt sich, mhm, ja irgendwie so neu an, für mich zumindest, kenne ich, mhm, das. Und ich kenne das jetzt aber auch inzwischen so von den, nach den Sommerferien, dass das auch so, sich so ein Gefühl, mhm, von, irgendwie fängt jetzt was Neues an, irgendwie, es gibt nochmal so ein, mhm, Versprechen.
Also ich muss tatsächlich sagen, dass für mich vielleicht auch dadurch, dass ich ja keine Zäsur habe mit, ach, jetzt sind Sommerferien und ach, jetzt ist irgendwie Urlaub und jetzt kommen wir zurück und die Kinder bereiten sich auf die Schule vor und so, das habe ich ja alles nicht. Also insofern sind es für mich eher so fluide Übergänge und bei mir war es dann einfach so, dass jetzt auch über den Sommer hinweg gar nicht keine Praxis war, sondern es waren so andere Sachen. Also ich konnte mal mehr auch wieder Hausbesuche machen zu denen, die eben dann da waren. Oder es gab dann auch tatsächlich fachliche Vernetzungen. Nicht alle Kitas oder auch Ämter haben ja geschlossen und so. Es gab so ein paar Sachen, die ich einfach mal so dann am Stück machen konnte, wo man so einen halben Tag braucht oder wo man auch mehrere Stunden oder mehrere Tage hintereinander braucht. Und das ist oft dann im Praxisalltag nicht so möglich. Und es ist so ein bisschen so vor sich hin geplätschert. Es war eigentlich so eine richtig gute Work-Life-Balance. Und Und jetzt merke ich auch noch nicht, jetzt ist ja die Schule wieder losgegangen. Ich weiß, dass es dann also spätestens ab Oktober wird es dann wieder sehr voll eben, weil die Schule wieder begonnen hat und weil die Einschulungen stattgefunden haben und dann die Eltern auf einmal ja oft besorgt sind oder auch die Kinder merken, ach Schule, das war schon ganz schön, die Einschulung war ganz okay, aber jetzt da jeden Tag hin zu müssen, ja, wir haben vorhin schon gesagt, das sind ja oft wie eine volle Stelle ist das ja oft, ne? Ja. Also allein schon von der Zeit dahin zu gehen. Und deswegen ist das für mich eigentlich gar nicht wie so eine Zäsur. Ich glaube, es ist eher so, das Erntedankfest oder so, weißt du, so Ende Oktober, wenn dann halt wirklich es kalt ist und man die Jacke wieder wechseln muss und ich eben, ja, dann muss man andere Schuhe anziehen und man kann eben nicht mehr so, weiß ich nicht, so einen Tanktop anhaben oder so, ja, sondern man muss halt dann wirklich, man holt die Pullis raus und es gibt vielleicht, die Sonne ist noch so ein bisschen warm und es ist wirklich alles golden und so. Das ist dann wirklich so der Abschied irgendwie. Und das ist für mich dann so eine Zäsur. Eher so in der Jahreszeit als so in dem, was im Außen stattfindet.
Ah, verstehe. Okay. Also das ist gut. Es hat natürlich wirklich einen Unterschied, wenn man nicht daran gebunden ist, wie sowas wie Schule oder genau solche Sachen. Dann kann man das irgendwie freier gestalten. Also sind wir, so ein bisschen stehen wir am Hafen und winken dem Sommer schon so langsam. Der ist schon da. Man sieht ihn schon so den Herbst.
Und also ich würde sagen, ich bin schon mal zum Hafen gegangen und sehe die Sonne noch am Himmel stehen. Das Winken kommt vielleicht in ein paar Wochen.
Ah, okay. Na gut.
Dann setze ich mich auf die Bank und dann kommt das Winken. Immer alles schön entschleunigt.
Ach Mensch, siehst du? Ich vergaß, Katja, siehst du?
Ja. Zen. Ja, das ist doch schön. Da kommst du ab und zu hier in den Podcast zurück und dann entschleunigen wir wieder ein bisschen.
Entschleunigen wir ein bisschen. Ich hier auf meinem Dampffahrrad.
Kleinschrittig.
Erstmal hinsetzen, noch nicht winken, erstmal nur den Kaffee trinken.
Erstmal nur an den Hafen gehen.
Erstmal nur an den Hafen gucken. Gehen, stimmt. Noch nicht mal den Kaffee. Ja. Okay, erstmal nur. So, ich habe eine Frage. Also, beziehungsweise Vera hatte eine Frage. Und ich würde mal versuchen, diese Frage vorzulesen. Mal sehen, ob das noch klappt. Hallo liebe Katja, hallo lieber Matze. Ich habe einen Sohn, 10 Jahre alt, den ich seit circa 2020 bedürfnisorientiert erziehe bzw. es versuche. Ich begegne ihm mit viel Verständnis und möchte verstehen, was ihn umtreibt und welche Bedürfnisse hinter seinen Gefühlen und seinem Verlangen liegen könnten. Er schafft es manchmal selbst schon gut zu erkennen, was er braucht. Wir sind in guten und engen Kontakt. Er kann mir von seinen Sorgen und Problemen mit Schulkameraden erzählen. Starke Gefühle lebt er bei uns zu Hause extrem lautstark aus. Er kann sich zum Beispiel, wenn ich ihn bei etwas ertappt habe und er sich vermutlich schämt oder wenn er sich ungerecht behandelt fühlt etc., unheimlich reinsteigern. Er liegt dann am Boden und schreit und weint. Manchmal will er sich selbst verletzen oder hyperventiliert und bekommt eine Art Panikattacke. Es ist schwer, ihn aus diesen Situationen wieder herauszuholen. Gestern hatten wir wieder so eine Situation. Er ist nach der Schule zu seinen Großeltern in die Wohnung über uns gegangen. Diese waren nicht zu Hause, bei uns hängt jedoch ein Schlüssel. Dort hat er vermutlich ferngesehen, bis ich nach Hause kam und ihn gesucht habe. Bei uns kann er seit kurzem nicht mehr schauen, wenn wir den Fernseher nicht freischalten. Er kam, nachdem ich gerufen habe, runter und meinte, er wäre noch an der Bushaltestelle gewesen und sei gerade heimgekommen. Als ich fragte, wo der Schlüssel von Opa und Oma ist, hat er ihn aus der Tasche gezogen. Ich habe ihn mit meinem Verdacht konfrontiert und gefragt, ob er oben war. Er konnte es nicht zugeben und verfiel in rasende Wut. Erst als ich ihm versichert habe, dass ich die Sache schon wieder vergessen hätte und wir beide wahrscheinlich auch einfach wahnsinnig hungrig sind, hat er sich langsam beruhigt. Ich würde gern noch mit ihm über diesen Vorfall sprechen, jedoch weiß ich nicht wie, ohne dass er sich verurteilt und ertappt fühlt. Meine Frage, warum meint er, mir nicht die Wahrheit sagen zu können? Er muss keine Strafe fürchten. Warum tut er solche Dinge heimlich? Wir sind schon streng, was Medien betrifft, und es gibt medienfreie Tage und an den anderen Tagen sind die Zeiten auf seinem Tablet beschränkt. Das haben wir mit den Kindern gemeinsam ausgehandelt. Der Fernseher war bis vor kurzem nicht regulierbar. Deshalb hat er sich hier versucht, bei jeder Gelegenheit zusätzliche Medienzeit zu ergaunern, in Anführungsstrichen. Danke für eure Hilfe und eure wertvolle Arbeit. Vera.
Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Ich sehe hier zwei Themenbereiche erstmal. Das erste Thema ist ja die Frage Wahrheit oder Pflicht. Also Wahrheit, was ist Wahrheit, was ist Lüge, wie können wir im Vertrauen mit unseren Kindern in Kommunikation kommen, worum geht's dann? Und die Frage jetzt hier von Vera ist ja, warum meint er mir nicht, die Wahrheit sagen zu können? Ne? Das ist ja erstmal eine gute Frage. Und das zweite Thema, was ich aber hier sehe, ist das Thema, an dem sich diese Frage nach Lüge oder Wahrheit so ein bisschen aufhängt, nämlich das Thema Medien. Diese beiden Themenbereiche würde ich gerne besprechen. Und zum dritten, was mir jetzt gerade nochmal am Schluss aufgefallen ist, ist, dass Vera schreibt, wir haben das mit den Kindern besprochen. Das heißt, es gibt mehrere Kinder. Wir sprechen aber nur über eins. Ich habe einen Sohn, 10 Jahre alt, und unten lese ich dann am Schluss, wir haben das mit den Kindern gemeinsam ausgehandelt. Das irritiert mich irgendwie. Also gut, sie kann ja einen Sohn haben und dann hat sie vielleicht noch 2 Mädchen oder ein Mädchen. Aber es ist ein System. Es ist ein Geschwistersystem. Ne? Das ist vielleicht also einfach nur für den Hinterkopf. Wer weiß, ob wir da noch hinkommen.
Ich habe es mir auch gedacht.
Es wäre natürlich schon auch ganz interessant zu wissen, ist es jetzt das älteste Kind? Ist es das jüngste Kind? So einfach, weil das nächste, was wir ja hier erfahren, ist, dass das Kind, über das wir sprechen, 10 Jahre alt ist und seit 2020, in Klammern erst, hier steht jetzt bedürfnisorientiert. Ja, wir reden ja explizit nicht über bedürfnisorientiert, sondern bindungs- und beziehungsorientiert. Also was ist konstruktiv für die Beziehung und wie hängen sozusagen Bindung und äußere Einflüsse, Konstellationen, Themen und so weiter miteinander zusammen. Deswegen bindungs- und beziehungsorientiert. Und natürlich gucken wir auch auf die Grundbedürfnisse, aber die sind eben nicht alles. Das geht nicht nur darum. Was ich damit sagen will, ist, dass er ja schon 10 ist und jetzt haben wir 2024, also seit 4 Jahren, aber er ist schon 10. Also das heißt, die ersten 6 Jahre wissen wir nicht, in welcher Form Beziehung stattgefunden hat. Und ich gehe mal fast davon aus, dass es da vielleicht eben ein bisschen autoritärer zugegangen ist. Also ein bisschen machtvoller, dass da doch vielleicht auch eine Anpassung an das von Vera und ihrem Mann, dem Vater des Kindes, an ein gewolltes Verhalten stattgefunden hat. Ja, und ist jetzt nur eine Vermutung, das können wir jetzt nicht sagen, aber ich finde diesen Wechsel manchmal so von, ist ja ein Perspektivwechsel, ne? Von du bist nur okay, so wie ich dich will. Und wenn du nicht so bist, wie ich es will, dann passe ich dich an, weil ich habe dazu die Mittel und ich bin machtvoll. Hin zu dem, ich bin interessiert daran, was du denkst und fühlst. Aha, interessant. Du ärgerst dich? Worüber? Was können wir gemeinsam tun? Das ist ja eine ganz andere Perspektive, das Verhalten als ein Signal zu nehmen, auf die Emotionen und über die Emotionen zu reden, als ausschließlich über das Verhalten zu sprechen und dann zu belehren, zu bevormunden, unter Umständen abzuwerten und dann mit einer Maßnahme, mit einer Sanktion das Verhalten zu beantworten und dadurch es anzupassen an ein von einem selbst gewolltes Verhalten. Und jetzt komme ich mal zu, vielleicht, ich überlege gerade, erstmal zu den Medien.
Okay.
Ist das erstmal nachvollziehbar für dich?
Das ist total nachvollziehbar. So? Absolut, ist nachvollziehbar. Und ich wäre jetzt bei den Lügen, wäre ich da eingestiegen, weil mich interessiert hätte, auch dann, ob dieses vielleicht früher andere Erziehungsmodell damit zu tun haben könnte, dass das Kind eben meint, lügen zu müssen. Also und wie lange so ein altes System, mache ich mal in Anführungsstrichen, noch wirkt, obwohl man ja schon seit 4 Jahren anders in Beziehung ist.
Ich finde deine Frage total schön. Und da kommen wir auch zu, jetzt konkret hier auf diesen Fall bezogen. Du hast eben gesagt, du würdest es spannend finden, wie lange ein altes System noch wirkt, wenn man jetzt seit 4 Jahren schon anders lebt. Und jetzt habe ich uns beide gerade so angeguckt und dachte so, wo kommen wir nochmal her? Haben wir einen bindungs- und beziehungsorientierten Umgang erlebt? Und wann hat denn aufgehört, dieses System zu wirken? Ja, so, also ich will damit nur sagen, es geht da jetzt um Entwicklung und es ist natürlich auch sehr gut, wenn man in der Entwicklung, so ist das ja auch in der Elternschaft, dass wir ja erst Eltern werden sozusagen und uns entwickeln mit den Kindern gemeinsam und dann auch oft eben eine neue Beziehungserfahrung machen und unsere alten unbewusst wirksamen Mechanismen erst im Kontakt mit den Kindern so richtig bemerken und sie dann auch, wenn wir die Fähigkeit haben, ins Bewusstsein holen und dann auch, wenn wir die Fähigkeit haben, zu verändern. Und das ist ja das, was Vera beschreibt, was sie gemacht hat.
Ja. Ne?
Und deine Frage ist natürlich völlig richtig. Ist es möglich? Wie wirkt das noch? Wie kann man sozusagen dann in diesen jungen Jahren in der Entwicklungsphase einen neuen Umgang miteinander etablieren? Und ich nehme das mal so ein bisschen vorweg. Vermutlich ist es schon so, dass an dieser Stelle deutlich wird, dass die Beziehung gelitten hat. Denn es geht ja Vertrauen weg. Ja, wenn wir einen strafenden, sanktionierenden Umgang haben miteinander, dann geht das Vertrauen weg und es kommt eben die Kontrolle und es kommt das Misstrauen und es kommt eben das Gefühl, ich bin nicht okay, so wie ich bin, ich kann mich nicht so zeigen mit dem, was ich eigentlich möchte und was ich nicht möchte. Und dann wird es eben sowas wie ein, ja, dann überlegt sich erst das System, wenn die Kinder klein sind, überlegt sich das System eine Strategie. Das kann eben sein, dass ein Kind ganz zurückgeht, die Gefühle wegdrückt und sich anpasst. Ja, das sind dann die angepassten, die angenehmen Kinder, weil die stören nicht. Oder auf der anderen Seite der Range sind dann die Kinder eben, gehen nach vorne, werden aggressiv, werden laut. Das sind die unangenehmen Gefühle, die bei uns dann auch ankommen und die störenden, in Anführungsstrichen störenden Kinder, die eben dann laut werden und sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter, hier stimmt was nicht. Und die dann aber eben unter Umständen trotzdem die Gefühle nicht reguliert bekommen oder auch wieder Sanktionen bekommen für diese starken Gefühle und das Verhalten, was daraus resultiert und dann eben doch auch wieder Strategien haben, diese Gefühle abzuschneiden und eben nicht, sage ich jetzt mal, sie gesund regulieren können. Ja, ja, das kann eben eine Folge noch sein. Und ich möchte gerne auch noch etwas decken klingt jetzt so, als ob es so klar ist, aber ich möchte gerne noch mal so ein bisschen, da schimmert etwas durch. Also das Thema, um das es geht, sind ja Medien. Und ich höre hier, Vera sagt, wir sind schon streng, was Medien betrifft. Jetzt könnte man über den Begriff streng sprechen. Was ist streng? Ist das eng? Ist das autoritär? Ist das klar? Also was genau ist streng? Ja, es gibt so Momente, da wird mir das dann auch immer gesagt, so. Also wenn ich irgendwo im Fernsehen zu sehen bin oder wenn ich mich äußere zu Beziehungen oder so, dann oder auch im Umgang, dann sagen manchmal Menschen dann so, ja, du hast so streng gewirkt oder du bist da so streng. Und ich denke immer, also ich weiß, kann mit diesem Begriff nicht so viel anfangen, weil ich nicht genau weiß, was streng ist. Also streng verbinde ich mit, ja, du siehst mich jetzt gerade, wie ich so mich aufrecht hinsetze und irgendwie so, also das so wie stramm, stillgestanden, stramm gestanden, so streng, das ist so, es fühlt sich so eng an, ja. Und es geht ja eher um eine Klarheit in dem, was ich möchte und in dem, was ich nicht möchte. Und ich habe genauso eine Klarheit, dass ich nicht strafen möchte, dass ich den anderen nicht verletzen möchte, dass ich keine Grenzen überschreiten möchte. Da bin ich auch klar mit mir. Ja, also, und ich höre aber jetzt hier, streng könnte ja jetzt in diesem Kontext tatsächlich etwas sein, was unter Umständen aus Hilflosigkeit, weil sie nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen, doch etwas Kontrollierendes hat und damit unter Umständen auch etwas ist, was aus diesem alten System des Strafen, des Sanktionierenden, des Verhaltensorientierten so ein bisschen übrig geblieben ist und vielleicht unbewusst auch mitläuft. Ja, weil.
Und sich dann bei diesem Thema Medien, weil das ist eben streng, das ist eben in Anführungsstrichen noch alt oder näher am Alten dran, wenn wir da den Unterschied ziehen. Und deswegen verhält sich der Kleine so und sagt sich, okay, hier, oder es ist jetzt vielleicht nicht bewusst, sondern eher unbewusst, hier gibt's eine Strenge, hier brauche ich eine Strategie, wie ich das früher auch unter Umständen brauchte. Und dann, deswegen reagiere ich genau an dieser
Strategie. Hier gibt's eine Strategie, genau. Und die Strategie kann nicht sein, ich möchte gerne Fernsehen gucken. So, oder die Strategie kann nicht sein, ich finde es irgendwie doof. Also dieser letzte Teil, den du vorgelesen hast, ne? Wir sind schon streng, was Medien betrifft und es gibt medienfreie Tage und an den anderen Tagen sind die Zeiten auf seinem Tablet beschränkt. Ja, es gibt medienfreie Tage. Sie wollen medienfreie Tage und sie haben die durchgesetzt. Also es klingt so, als ob diese medienfreien Tage vom Himmel gefallen sind. Ja, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, die gestalten wir ja. Also wir sagen das unseren Kindern, dass wir das nicht wollen. Und dann kommt noch ein Satz, den du vorgelesen hast. Das haben wir mit den Kindern gemeinsam ausgehandelt. Und das ist eben auch oft in Anführungsstrichen eine kleine Lüge. Also die Frage ist, ich höre da immer sehr genau hin, dann, wie haben wir das ausgehandelt? Hm. Ja, also wir haben vielleicht den Kindern eine Zustimmung abgerungen. Wir haben vielleicht ein Tauschgeschäft gemacht, so. Aber im Grunde sind ja die Kinder oft nicht einverstanden mit dem, was gerade was Medien betrifft, was Eltern da wünschen oder auch durchsetzen. Und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Also nur weil die Kinder sagen, ja, okay, dann machen wir es so, heißt es nicht, dass wir beide einverstanden sind damit, sondern der Schwächere gibt nach. Ja, was sollen die Kinder machen? Ja.
Und der Verbrecher sagt ja auch nicht, nee, super, okay, toll, tolle Strafe, Hammer, ich mache ich gerne.
Ja, wobei, das ist ja jetzt auch wieder, würde ich fast, also ich weiß, was du meinst, und würde ich aber fast gerne sehr voneinander trennen, weil der Verbrecher sozusagen, auch da könnte man wieder drüber sprechen, also der Grenzenbrecher, der gesellschaftliche Grenzen, menschliche, wie auch immer, also irgendetwas Justiziables getan hat, ist ja nicht das, worüber wir sprechen, wenn Kinder sozusagen Strategien entwickeln oder Systeme in Kindern Strategien entwickeln, um ihre Bedürfnisse auszudrücken oder um ihre Gefühle auszuhandeln.
Ne? Ja.
Also das ist mir immer noch mal ganz wichtig, weil das eben oft so parallel verhandelt wird. Und das ist aber der Staat. Und der Staat hat keine warme, nahe Beziehung. Es ist für den nicht interessant, was denken und fühlen wir. Ja, sondern der setzt Rahmenbedingungen und das ist justiziabel, wenn jemand über Grenzen geht. Also nicht automatisch, aber es gibt einfach festgelegte Grenzen, die dann justiziabel sind, wenn Erwachsene darüber gehen. Und Erwachsene sind voll verantwortlich für ihr Verhalten, während ein 10-Jähriger noch nicht an dieser Stelle ist. Der ist gleichwertig und nicht gleichberechtigt und lebt in einem warmen, nahen System, wo eben schon die Frage ist, was denkst du, was fühlst du? Und das sagt Vera ja auch. Ne? Sie möchte gerne wissen, was er denkt und was er fühlt und möchte ihm nah sein und seine Gefühle wissen. Ja? Also ich sag mal so, wenn wir diese beiden Systeme vergleichen, der Verurteilte, der muss damit nicht einverstanden sein, weil es wird Recht oder Unrecht gesprochen. So. Und das interessiert den Staat auch nicht. Man kann dann juristische Mittel einlegen, Widerspruch einlegen und so. Und das ist eben genau die Challenge in unseren Familien oder in einer nahen Beziehung, dass wir natürlich, wenn wir die Kontrolle oder das Gefühl haben, wir können es nicht kontrollieren und wir haben Angst. Also wir verlieren die Sicherheit. Stell dir den Eisberg nochmal vor. Mhm. Unten die Sicherheit. Wir verlieren die Sicherheit. Wir bekommen Angst. Cocktail ist noch Schmerz, Trauer, bin ich eine gute Mutter, mache ich das richtig, was habe ich erlebt, vielleicht kommt das auch noch mit dazu. Und dann ist auf der Verhaltensebene auf einmal, ich beschränke das. So, und das muss ich jetzt in Anführungsstrichen aushandeln. Es kommt eine Kontrolle oben auf der Verhaltensebene, weil die Angst unten drunter liegt und die Sicherheit weggeht. Und es ist dann eine vermeintliche Sicherheit, die eben dann entsteht und die ja jetzt der 10-Jährige umgangen hat. Also der Fernseher unten in der Wohnung, der ist nicht benutzbar, weil er nicht freigeschaltet ist. Und das erst seit kurzem. Und darauf wollte ich eigentlich auch nochmal eingehen, weil der Junge ist jetzt 10 und eigentlich wäre es ja jetzt umgekehrt. Also ich verstehe, wenn man sozusagen sich das erleichtert, das gab es jetzt, als ich Mutter war, in der Form noch nicht. Solche, klar konnte ich das WLAN ziehen, aber ich war ja auch mal froh, dass es WLAN überhaupt gab. Ja, also meine Kinder sind ja jetzt schon, also mein Ältester ist 30, also kann man sich vorstellen, dass da gab es noch nicht wirklich diese ganzen Themen. Ja, irgendwann, als die Kinder in die Schulen kamen, gab es mal Handys so. Insofern kann ich das gut nachvollziehen, weil man ja auch irgendwann keine Lust mehr hat zu diskutieren. Und dann sagt man eben, es ist nicht freigeschaltet und es ist wie so eine Grenze von außen eben gesetzt. Ja. Und gleichzeitig ist der Junge ja jetzt 10. Also wann, wenn nicht jetzt, wäre es gut, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, ins Vertrauen zu kommen, Räume für Ausprobieren, für Experimente, für Gespräche. Was macht Fernsehen mit mir? Warum schaust du das, wenn du nach der Schule nach Hause kommst? Was passiert da bei dir? Was genau schaust du? Und da auch ein Stück mehr ins Gespräch zu kommen und nicht einfach nur zu sagen, wir haben medienfreie Tage, die Medienzeit, die du jetzt hast, die gebe ich dir zwar, aber die darfst du gar nicht frei auf irgendwelchen Geräten nutzen, sondern die darfst du nur auf dem Tablet nutzen. Der Fernseher ist sowieso nur dann, wenn ich den freischalte. Ja, also ich gebe dir das okay. dann darfst du den nutzen. Und es widerspricht so ein bisschen der Autonomieentwicklung, die Kinder ja in diesem Alter sehr intensiv in sich machen und diesem Wunsch, ich will entscheiden. Und nur wenn ich entscheiden kann, kann ich ja mich auch mal gegen etwas entscheiden. Und wenn ich gar nicht das, was mir wichtig ist, zur freien Verfügung, also es geht jetzt gar nicht darum, dass es immer zur freien Verfügung ist. Ich will nur den Mechanismus klar machen, dass wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mich gegen etwas zu entscheiden, weil ich gar nicht die Entscheidungsgrundlage habe, also der Fernseher ist gar nicht verfügbar, also kann ich gar nicht entscheiden, nee, heute gucke ich nicht. Und dann kommt die Mama nach Hause und der Junge sitzt vielleicht in seinem Zimmer und liest und dann sagt sie, oh, du hast ja gar keinen Fernsehen geguckt. Nee, hatte heute keine Lust. Aber das geht vielleicht gar nicht, wenn Kinder nicht erstmal durch so eine Phase gegangen sind, wo sie eben jeden Tag gucken und wo man dann auch sagen kann, ah, okay, interessant, seit wann bist du denn zu Hause? So, ne? Und das zu begleiten und zu sagen, was hast du denn geguckt und wie geht's denn dir dabei? Und auch darüber zu reden, wie kann man eigentlich entspannen nach so einer Zeit in der Schule? Anspannung, Entspannung, Riesenthema bei uns Erwachsenen, weil wir in einer permanenten Anspannung sind. Und es ist ein gutes Thema für die Kinder und es ist ein gutes Thema auch für uns, mit den Kindern darüber zu sprechen. Und das alles wird uns zum einen genommen und zum anderen wird es eben einfach beschlossen. Ja, nochmals, mir geht es nicht darum, jetzt zu sagen, bitte alle Medien freischalten und die Kinder gucken und machen lassen, was sie wollen, sondern mir geht es nur darum, dass wir uns bewusst sind darüber, dass wir uns etwas erzählen, was nicht stimmt. Denn die Kinder haben nur zugestimmt, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Und so wie sich es hier darstellt, ist es auf jeden Fall eine Maßnahme, die sehr kontrollierend ist.
Wo ist die Grenze zwischen kontrollierend und beschützend, was das betrifft? Und nun würde ich einen Unterschied machen zwischen Fernsehen und sowas wie Tablet oder auch Handy. Weil wir merken ja selber, also ich merke das bei mir zumindest, ich habe jetzt auch ein Programm auf meinem Handy, das mich davor beschützt, zu viel am Handy zu sein. Weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich will irgendwie was machen, will mal ganz kurz was checken und zack, sitze ich irgendwie für 15 Minuten weg und ich denke, ich wollte doch eigentlich nur ganz kurz Michael antworten. Und zu merken, es ist total schwierig. Und wenn man jetzt nur an Jüngere denkt, also wenn ich schon merke, ich als erwachsener Mann, der eigentlich ein ganz gutes, so meine ich zumindest, weiß, was er so will und was er nicht will, wenn ich merke, irgendwie, ich krieg's nicht auf die Ketten. Und dann hilft mir, Opal heißt das, hilft mir, mich zu beschränken und hilft auch so meine Bildschirmzeit runterzukriegen.
Wie wär's jetzt, wenn Stefanie zu dir sagen würde, Matze, das ist ja gut und schön, dass du jetzt meine hier Frau, bist, ja, deine Frau, genau. Und die würde jetzt zu dir sagen, das passt mir aber nicht, wie du am Handy hängst. Das ist echt ganz schön viel. Ich habe jetzt hier mir eine App runtergeladen und die kontrolliert dein Handy und du hast nur noch dann und dann Zeit.
Also das wäre auf jeden Fall ganz stark, wenn du das tun würdest. Würde ich sagen, danke Stefanie, also das ist eine wunderbare Art und Weise, mir was zu sagen. Das mache ich doch glatt so, lieb. Nein. hast du auch sofort an meinem Gesicht gesehen, wo ich, da sind die inneren Messer sind schon aufgegangen.
Ich sehe das. Ja. Du hast richtig Farbe gekriegt gerade, ja.
Ja. Zack. Und das liegt am guten Licht hier.
Ja, und ich finde, da wird es nochmal so deutlich. Ne? Natürlich seid ihr beide selbst verantwortlich für euer Leben und auch dafür, irgendwie euch zu reflektieren und auch zu spüren, wann ist mir was zu viel. Nur ich nehme mal an, dass es gar nicht so einfach war für dich oder auch für mich, das weiß ich bei mir, wenn Begrenzungen und kontrollierende Begrenzungen einfach da sind, dann später ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann ist mir was zu viel. Also in Bewusstsein zu kommen, weil du bist eigentlich die ganze Zeit dabei, deine inneren Messer zu wetzen, weil jemand anders dich bevormundet, weil jemand anders dir vorschreibt, wie es zu tun ist und du spürst gar nicht mehr die Sache. Du willst nur etwas und du spürst, ich darf nicht und ich werde klein gemacht und mir wird auch nicht zugetraut, dass ich in irgendeiner Weise damit umgehen kann. Ja, und ich denke immer, der Spielraum oder dieser Raum der Familie ist ja ein wunderbarer Raum, um weitere Räume für diese Experimente zur Verfügung zu stellen. Ne? Weil wenn du von Beschützen sprichst und vom Fernsehen und also von zu viel Fernsehen, dann ist es für mich fast ein bisschen overdone. Also es klingt für mich so ein bisschen, weil was sollte passieren? Also was sollte passieren?
Nee, beim Fernsehen glaube ich, ist das, das würde ich wirklich nochmal wegschieben. Ich meine auch wirklich Handy oder Tablet, und da meine ich auch, da finde ich schon auch wichtig zu jetzt sich zu fragen, was ist auf diesem Handy drauf, was ist auf diesem Tablet drauf, und da zu gucken. Ich glaube, das ist, also da gibt's ja auch jetzt gerade ein sehr berühmtes Buch von Jonathan Haidt, heißt das, ich weiß gar nicht, wie das Buch heißt, wo es eben darum ging, welchen Schaden es hat, wenn Kinder bis zum gewissen, in einem bestimmten Alterskohorte zu viel am Handy sind. Also welchen Schaden das aufs Gehirn nimmt. Und so haben wir das Gespräch zum Beispiel mit unserem Sohn geführt, dass wir gesagt haben, guck mal, wenn man zu viel in einem bestimmten Alter am Handy ist, hat das einen Schaden. Hier nachweislich. Und dann geht man in ein anderes Gespräch rein. Denn es ist nicht so, ich beschränke dich und sage, du sollst nicht, du darfst nicht, sondern es gibt, weil natürlich möchte ein Kind ja auch nicht krank werden. Ne? Also Kinder sind ja schon, also wenn es draußen kalt ist, sagen sie auch nicht, ich gehe mit einer kurzen Hose rein und möchte danach irgendwie Fieber haben. Sondern da wird sich ja auch, versteht ja auch ein Kind, dass man sich wärmer anziehen muss.
Aber es ist vielleicht schon so, dass es auch mal rausgeht und eben friert.
Das einmal testet.
Ja, genau.
Und einmal herausgefunden hat. Auf jeden Fall, glaube ich auch. Und ich glaube schon, dass wir Eltern, deswegen frag dich auch zwischen, was ist beschützen und was ist kontrollieren. Und gerade wenn ich merke als Erwachsener, ich brauche Apps, die mich beschützen davor. Sonst kann das maßlos werden unter Umständen. Und wenn man sich anguckt, dass jetzt Handyzeiten bei erwachsenen Menschen teilweise höher sind als die Schlafzeit, dann merkt man, okay, das ist einfach verrückt, was diese Maschinen machen und können und so weiter. Und da zu gucken, deswegen.
Absolut, ja. Also ich sag mal so, jetzt, wenn du jetzt so erzählst von deiner App, bei mir ist es so, dass ich denke, ich denke das für mich, ne? Das ist super, wenn du die Strategie hast. Für mich wäre es fast sowas wie ein Armutszeugnis, wenn ich mir jetzt eine App reinmachen müsste, um nicht mehr ans Handy zu gehen oder mich da zu beschränken. Deswegen frage ich mich eher, was mache ich am Handy? Und versuche dann, die App so einzustellen, dass das, was im, ne, du hast gerade die Gehirnfunktion angesprochen, ne, sobald irgendeine Farbe aufleuchtet, sobald irgendeine Nachricht kommt, ne, springt bei uns im Gehirn etwas an, was sozusagen eine Leichtigkeit, eine Lebendigkeit, eine Neugier, ein Glücksgefühl irgendwie hervorruft.
Dopamin kommt rein.
Ja, und wir müssen das wissen. So. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei WhatsApp alle Benachrichtigungen ausgestellt. Alle.
Ich auch, ja.
Ja, aber es taucht nirgendwo auf, nicht mal eine Eins, gar nichts. Das ist jetzt wirklich, und das heißt aber eben auch, dass, und ich kriege dann manchmal Rückmeldung, ja, du hast es nicht gelesen. Ja, stimmt, ich war nicht am Handy. Ich habe einfach nicht gelesen. Das ist ja ein Ding. Ja, ich bin jetzt auch im Podcast. Ich habe es nicht gelesen. Die ist nicht mal angekommen. Also von dem anderen, ne? Oder auch bei Instagram auch, ne? Das haben wir jetzt ja auch im Sommer mitbekommen. Weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, dass Leute das deinstalliert haben für die Sommerzeit, weil sie eben wissen, sie werden da reingezogen. Das, was du sagst, ist genau der Punkt. Wenn wir Kinder einfach nur beschränken, indem wir diese Grenze setzen. Und ich höre das, wir haben das gemeinsam ausgehandelt. Ich finde diese Gespräche extrem wichtig. Und ich glaube auch, Dinge zu experimentieren, ist verantwortbar. Also wenn man jetzt sagt, also das, was jetzt hier passiert ist, ja, die Frage ist, warum meint er mir nicht, die Wahrheit sagen zu können? Weil Vera, dein Sohn, das Gefühl hat, er kommt mit der Wahrheit nicht weiter. Er möchte eigentlich mehr Fernsehen gucken, wie du merkst. Und er kann das aber nicht offen kommunizieren, weil eure Haltung da streng ist. Und streng heißt vielleicht auch, wir haben das ausgehandelt. Also was wäre, könntest du dich mal fragen, Vera, was wäre, wenn er kommen würde und sagen würde, ich möchte gerne nach der Schule Fernsehen gucken. So, dann würdest du wahrscheinlich, weiß ich nicht, ne, aber in meiner Welt, jetzt so wie ich die Mail verstanden habe, könnte es sein, dass du dann sagst, aber wir haben das doch besprochen, das möchte ich nicht, das ist doch nicht gut für dich, das geht nicht. So, damit ist das Gespräch für dich beendet. Du hast nochmal an die Erinnerung, an die Vereinbarung, die ihr ausgehandelt habt, in deiner Wahrnehmung erinnert, und damit ist es vielleicht vorbei. Ja, und das ist ja auch anstrengend für jemanden, der abhängig ist, immer wieder nochmal sein Bedürfnis, seinen Wunsch zu äußern. Also sein Wunsch ist, Fernsehen zu gucken, sein Bedürfnis ist Autonomie, das Selbstentscheiden.
Und abhängig heißt aber abhängig von ihr, nicht abhängig vom Gerät. Ne?
Also nee, genau, abhängig davon, dass jemand anders sagt, ja, du darfst. Ja. Und das ist der Grund, weshalb er glaubt, da nicht das erzählen zu können. Und natürlich fühlt er sich ertappt. Und die Frage ist ja auch, warum? will Vera das jetzt unbedingt wissen? Also was möchtest du mit ihm nochmal besprechen? Möchtest du ihm dann nochmal sagen, das geht nicht, das finde ich nicht in Ordnung? Oder möchtest du, in Anführungsstrichen, nur die Wahrheit wissen, weil Ehrlichkeit so ein hohes Gut ist bei dir in dem Wertesystem? Also die Frage ist ja so, mit welchem Ziel? Und mein Hinweis oder mein Impuls wäre, wenn du mit ihm nochmal darüber ins Gespräch kommen möchtest, wäre es gut, wenn du dich nochmal vorher ein bisschen reflektierst, gäbe es die Möglichkeit, bei dir dieses Thema nochmal aufzumachen? Und dürfte dein Sohn mit dir darüber sprechen, wie er sich den Fernseher konsumiert? Wir bleiben jetzt mal hier beim Fernsehen, weil es ja hier ums Fernsehen geht, dass ihr nochmal darüber sprecht und zwar lösungsoffen. Ja, was mag er daran so? Was ist für ihn eine interessante Serie? Was schaut er? Und das heißt aber offen und unvoreingenommen in dieses Gespräch reinzugehen, eigene Ängste, eigene Kontrollimpulse, die sofort kommen, eigene Bilder, die sofort kommen. Ne? Matze, du hast eben gesagt, beschützen. Ja, also ich weiß, was du meinst, ne? Die Medien, also einen Gesundheitsschutz. Aber ne, trotzdem, es geht ja darum auch, dass die Kinder später gut mit sich umgehen können. Und dafür brauchen wir diese Gespräche. Und dann erstmal zu hören, wie er sich's vorstellt. Und dann nicht sofort mit einer festen Meinung zu kommen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht oder ich habe da Angst, das oder so, sondern auch in Kauf zu nehmen, dass vielleicht in den nächsten 3 Wochen, wenn sie nach Hause kommen, der Fernseher erstmal läuft. Oder man eben auch sagt, ja, das ist eine Stunde, können wir uns das vorstellen und dann nicht zu kontrollieren, sondern sich wieder zusammenzusetzen und zu sagen, wie ist es dir ergangen? Konntest du die Stunde einhalten? Hast du es dir aufgeschrieben? Was hast du geschaut in der Stunde? Was fällt dir schwer beim Ausmachen? Was machst du nach dem Ausmachen? So, also ne, es geht um Übergänge von der Schule ins Zuhause, von der Anspannung in die Entspannung, vom Fernsehen wieder in das Leben zurückzukommen, von der Freude, das ist ja auch was, also läuft nicht nur Schönes im Fernsehen, aber es läuft ja auch, oft gucken die Kinder ja auch ganz interessiert, gute Sachen, ja. Und da nochmal offen zu sein und dann das eher zu begleiten. Und du hast gesagt, wo ist der Unterschied zwischen kontrollieren und beschützen. Für mich gibt es ganz klare Situationen, wo wir die Kinder beschützen müssen, wenn sie auf die Straße laufen oder wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist er 10, ne? Wenn er mal 14, 15 ist, dann kommen Alkohol dazu, dann kommen vielleicht auch noch andere Drogen dazu. Da geht es wirklich um Schutz und da geht es darum, dass wir irgendwo hinfahren, dass wir die Kinder wirklich beschützen. Ja, also das ist sozusagen so ein Alarmbegriff für mich. Und ich finde, bei diesen alltäglichen Sachen, wie die ja in unserem Alltag auch drin sind, da geht es eher um Begleitung, um dann später, dass die Kinder selbst einen guten Umgang damit finden. Und da ist es nicht so dramatisch, wenn mal eine Zeit so, ja, wenn mal eine Zeit irgendwie der Fernseher einen größeren Fokus bekommt, da wird das Gehirn nicht sofort völlig deformiert sein, sondern das Gehirn macht ja auch eine wertvolle Erfahrung durch die Gespräche und das Begleiten dieses Experiments. Ja, beim Schlafen ist es ja auch so. Was für ein Schlaftyp bin ich? Also muss ich wirklich um 8 im Bett sein und das Licht ausmachen? Ja, also bei 4 Kindern, da war jeder unterschiedlich. Und dann auch in Kauf zu nehmen, dass eben um 22:30 noch Licht ist und halt am nächsten Morgen, wenn man früh aufstehen muss, tiefe Augenränder da sind. Ja, ich meine, das weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das sind immer wieder Themen, die uns ja auch im Erwachsenenalter begegnen. Ja, wenn ich abends nicht früh ins Bett komme, kann ich morgens nicht gut Sport machen. So, Punkt. Nehme ich in Kauf gerade, bin nur ich für verantwortlich. Neu, ne? Ja, so. Und das sind Erfahrungen, die eben Kinder auch brauchen. Und dafür ist es gut, wenn wir nicht zu eng sind und wenn wir nicht einfach Grenzen setzen, die dazu führen, dass wir Gespräche nicht mehr führen, sondern dass wir das Thema einfach nur rausnehmen. Und dann noch so tun, als ob wir eine Vereinbarung getroffen hätten. Ja.
Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Wie wichtig ist es, dass ein Kind auch in dem Alter einfach auch mal was heimlich tut?
Gute Frage.
Oder zumindest das Gefühl auch hat, er tut das heimlich. Also es kann ja sein, dass man als Eltern schon genau weiß, er ist jetzt oben und guckt Fernsehen.
Genau.
Und er hat jetzt da gerade was heimlich gemacht. Aber dass er zumindest oder sie, das Kind, das Gefühl hat, jetzt habe ich mal was heimlich gemacht.
Ja, also es sind, glaube ich, tatsächlich so 2 Aspekte, die ich in deiner Frage so mitbekomme. So das eine ist das, was du jetzt auch nochmal sagst, so dieses Gefühl, einen heimlichen Raum zu füllen und eben auch darin, nicht entdeckt zu werden und mit sich selbst in der Heimlichkeit zu sein, sozusagen.
Ja, genau. Ja,
das kann ja was ganz Spannendes haben und hat auch was mit Autonomie zu tun und ja, auch mit einer Verbindung zu sich selbst. Ja, also deswegen glaube ich, es ist gar nicht so unwichtig, dass wir auch Räume haben, wo wir Dinge in der Heimlichkeit tun können als Kinder. Und das andere ist, dass ja Eltern oft diesen hohen Wert haben, dass eine Ehrlichkeit da sein muss. Und das wiederum würde bedeuten, wenn wir unsere Kinder in einem heimlichen Raum entdecken, beim Süßigkeiten essen, beim länger aufbleiben, beim Schulaufgaben nicht machen oder beim ja heimlichen Fernseh gucken, dass wir so das Gefühl haben, wir müssen die überführen. Und ihnen dann nochmal sagen, du musst ehrlich sein. Es passiert da nichts, du kriegst keine Strafe, aber du musst ehrlich sein. Das hatten wir jetzt auch bei Vera ja so ein bisschen in der Mail, hatte ich das so anklingen hören. Und ich bin da nicht so ein großer Freund von, weil ich glaube, beide wissen, der 10-jährige Sohn und Vera wissen, was passiert ist. Und es ist nicht so wichtig, dass das jetzt auf den Tisch kommt und dass er das in Anführungsstrichen zugibt und sich damit nochmal klein macht. Also das Thema Scham ist hier, glaube ich, ganz groß, ja, gesehen zu sein dann in diesem Raum und in diesem Wunsch, den er sich jetzt erfüllt hat, indem er ganz geschickt den Schlüssel genommen hat und nach oben gegangen ist. Und das kann sie ja zur Kenntnis nehmen. Und das ist eben mein Hinweis, dieses Verhalten und diesen Konflikt eher als ein Signal dafür nehmen, wow, er hat da eigentlich einen anderen Wunsch, er hat eigentlich ein anderes Bedürfnis und vielleicht geht das, was wir gerade vereinbart haben, in welcher Form auch immer, vorbei an dem, was eigentlich eine Lebensrealität ist. Und es lohnt sich, da nochmal drüber zu sprechen. Und ganz konkret könnte sie eben sagen, du, ich würde mit dir gerne nochmal über die Situation sprechen und mir geht es überhaupt nicht darum, war das jetzt so oder war das nicht so, sondern mein Eindruck ist, dass es irgendwie keine gute Regelung ist, oder? Wie geht's denn dir mit der Regelung jetzt, dass wir unten hier gar kein Fernsehen haben und dass das begrenzt ist? Und dann würde ich das gerne mal hören von ihm. Und dann ist der Raum da. Dann kann er in Anführungsstrichen die Wahrheit sagen. Dann kann er von sich erzählen. Ja, nur Vera, vielleicht braucht es nochmal eine innere Arbeit, da dann nicht sofort irgendwie in was Strenges zu kommen oder in was Kontrollierendes zu kommen, sondern eher in was Offenes und wirklich zu sagen, ach, guck, interessant. Du, das wusste ich gar nicht. Und wie kam es dann zu der Vereinbarung, die wir getroffen haben? Oder zu dem, warum hast du dann zugestimmt? Ja, ging ja nicht anders. Also auch da erfahren wir ja etwas über uns.
Habe ich nicht getraut.
Ja. Ich habe mich nicht getraut, genau, könnte sein. Ja, oder manchmal ist es ja auch so, dass man denkt, es reicht vielleicht und es hört sich ganz gut an und dann geht man den Weg und denkt, nee, geht eigentlich nicht. Aber wenn man dann schon A gesagt hat, muss man ja auch B sagen, weil man hat ja schon sozusagen die Vereinbarung geschlossen. Ja.
Ich finde es auf jeden Fall auch gut von ihm, muss ich sagen. Also wenn ich das so beobachte, denke ich, irgendwie auch cool, dass er sich da nimmt, dass ich diesen Schlüssel, geht da hoch, setzt sich da hin auf dem Sessel, macht sich da einen Fernseher an, hat sich vielleicht was zu trinken geholt und sitzt da und guckt sich da irgendwie Nachmittagsprogramm an und geht dann wieder runter. Jetzt hat er den Schlüssel nicht vorher hingelegt, aber es ist ja auch eine Leistung, das irgendwie so zu machen und sich da denn, genau, er hat irgendwie ein Bedürfnis, was er vielleicht gar nicht nennen kann so richtig, aber er hat eine Strategie gefunden, wie er das irgendwie, wie er das kriegt. Und das ist schon auch irgendwie, hat er irgendwie einen Weg gefunden, wie er da...
Respekt.
Ja. Man.
Ja, und es macht eben deutlich, dass er eigentlich gerne was anderes. Und die Frage ist ja wirklich, was wäre daran jetzt so schlimm? Es geht mir, also dieser Konjunktiv, der macht Bilder bei uns im Kopf. Und ich finde, das setzt es einfach nochmal so ein bisschen in Realität zu dem, was wir befürchten. Ja, was wäre so schlimm daran, das zu experimentieren oder nochmal zu öffnen oder auch zu gucken oder auch zu sehen nochmal, dass er jetzt gerade in der Phase ist, wo er einfach viel experimentiert und das sich eben gemeinsam anzugucken. Und dafür braucht nicht... Also natürlich ist es gut, wenn zwischen den beiden Vertrauen ist. Vera braucht auch Vertrauen in sich, dass sie das schon machen wird und dass sie ihn gut begleiten wird und dass sie ein gutes Verhältnis hat zu ihm, eine gute Beziehung hat zu ihm, um das miteinander zu besprechen.
Ja.
Ja. Ach, das ist so spannend wieder, finde ich. Ich finde es immer so interessant, dass diese Themen mit dem Fernsehen so auf mich zukommen, weil ich ja so fernsehaffin bin.
Ja, ich
weiß.
Und
es klingt dann immer so, als ob ich gerne immer den ganzen Tag Fernsehen gucke, aber das ist gar nicht der Punkt. Aber ich kann das so gut verstehen, weil bei uns war Fernsehen auch so verpönt und es war so, ich durfte es nicht gucken. Und ich weiß noch, dass die ersten Jahre, als ich dann alleine gelebt habe, und das war auch relativ früh, wirklich der Fernseher durchlief. Und ich irgendwann dachte so, oh Gott, was kommt denn da alles für ein... Also dann fing es ja an, da musste man ja gucken, was will ich gucken, was will ich nicht gucken. Und heute ist ja noch schlimmer mit den ganzen Streamingdiensten, dass man da wirklich gut sortieren muss. Ja.
Ja, aber dann ist dann irgendwann eher so, man hat dann so viel Möglichkeit, dass man irgendwann sagt, also so ist es bei uns, boah, nee, gar keinen Bock. Jetzt irgendwie, dass wir jetzt anfangen durch diese ganzen Streamer durch und was guckt man denn heute oder irgendwas. Und im Fernsehen läuft auch Quatsch, ach, wollen wir ein Spiel spielen?
Ja. Und, ja, machen wir was anderes.
Ja, lass uns was anderes machen. Also deswegen finde ich das auch. Aber das ist in unserer Generation auf jeden Fall, war der Fernseher auf jeden Fall das große Thema und natürlich eben auch die Verdummung der Kinder und all das. Also was
ja, da gab es auch solche Untersuchungen mit das deformiert das Hirn und so. Ne? Deswegen, also das Buch kenne ich jetzt nicht, was du gerade beschrieben hast. Ich bin immer nur ein bisschen vorsichtig, weil es halt so wahnsinnig angstauslösend ist. Ne? Und dann ja. Eltern eben oft aus dieser Angst heraus, wenn sie so eine These hören, gibt ja auch verschiedene andere Psychiater, die da immer mal wieder so angstauslösende Thesen in den Raum stellen und dann Eltern eben ja so Untergangsszenarien vorführen. Und dann finde ich immer so, es geht ja nicht darum, dass wir nicht gucken, sondern wie wir gucken, wie ja. wir mit der Welt umgehen. Und dieses Wie müssen wir irgendwie rausfinden, dafür Referenzpunkte finden. Und die finden wir nicht, indem wir das kontrollierend bis zum 18. Lebensjahr irgendwie den Kindern zur Verfügung stellen, sondern indem wir mit ihnen ja fluide Grenzen, fluiden Umgang irgendwie und immer wieder eine Reflexion, so wie geht's mir eigentlich damit, probieren, gemeinsam.
Mic drop, liebe Katja. Würde ich sagen. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass wir uns gesprochen haben.
Ja, ich danke
haben.
Dir. Jetzt ist schon vorbei. Wir haben ein bisschen länger gemacht heute. Das fand ich total schön.
Absolut.
Aber jetzt
das
ist schon
nehmen
vorbei.
Wir uns
raus. Ich wollte gerade sagen, wir haben es ein bisschen rausgezogen. Ne? Ja.
Du, und jetzt ist die Frage, winken oder erstmal nur langsam nach hinten gehen? Oder
ich
schon
würde
winken?
Sagen, eins nach dem anderen. Ich würde erstmal sagen, an Vera, vielen Dank. Ich
ja,
wünsche
ach, siehst du?
Dir... Ja. Ja, siehst du, dass du gut ins Gespräch kommst mit deinem Sohn. Und ich finde es wunderbar, dass du seit jetzt vielen Jahren diesen Umgang hast, dass du eher daran interessiert bist, was er denkt und fühlt. Und ich bin mir sicher, ihr findet gute Lösungen. Und es wäre total schön, nochmal von dir hören zu dürfen. Vielen Dank, dass du hier deine Frage geschickt hast. Das wäre erstmal das Erste. Und jetzt Matze steht schon da und winkt.
Jetzt winke ich an Vera erstmal und ich winke dir zu. Mit dem Kaffee in der Hand und ich springe einfach ans Wasser, um beim Bild zu bleiben, vom Boot.
Du springst, ach so, ich gehe vom Hafen weg oder wie machen wir
das? Du gehst vom Hafen weg, ja, irgendwie müssen wir das, siehst du, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, ne? Das ist jetzt so, das ja. Ende ist jetzt, da kommen wir, wie machen wir es jetzt?
Ist gar nicht unangenehm, wir müssen einfach nur ein schönes Bild finden. Ich würde sagen, wir winken uns und wir sagen bis zum nächsten Mal und es war wirklich schön, dich nochmal hier haben zu dürfen, dich wieder hier haben zu dürfen und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Das wird nicht
auch
das letzte
Bob
Mal.
Auch ein Bob Blume braucht Urlaub.
Auch ein Bob Blume braucht Urlaub. Liebe Grüße an dieser Stelle. Bob, genau. Mensch, zu den Malediven oder wo immer er jetzt ist. Auf dem Mars. Ich weiß gar nicht, wo ist
Bob? Ich glaube, der ist unterwegs mit seinem Buch. Das ist es nämlich. Der hat
nicht
gar
mal im Urlaub.
Ja.
Ein Bob Blume macht keinen Urlaub.
Bob Blume macht keinen Urlaub, der schreibt Bücher. Alles Gute dafür. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hier sprechen. Und Mats, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir. Tschüss, tschüss.
Bis tschüss. Dann.
Euch
ciao,
da draußen
ciao.
Auch. Tschüss. Ciao.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas. Mhm.